Ich wurde dann aber offiziell als Projektleiter eingesetzt. Das war 92. Und nach diesem Vorstandsbesuch, nach der Vorstandsaufsichtsratssitzung in der Kuppel, bekamen wir dann ein paar Wochen später einen Anruf vom Hayek. Das heißt nicht wir, sondern der Niefer. Da war er gerade rausgeschmissen von Pirch. Ich wollte dem Herrn Niefer erzählen, dass Mercedes doch auch ein kleines Auto bräuchte, so für die Stadt und elektrisch und so weiter. Und er hätte dann eine gute Idee. Und in Wolfsburg bräuchte man ja ihn nicht. Und der Niefer hat dann wohl gesagt, das ist ja Hayek, sowas haben wir schon. Kurz danach rief mich der Hubert an und sagte, packen Sie mal Ihre Sachen zusammen und nehmen Sie das Video mit und alles, was Sie an Fotos und so weiter haben. Wir fliegen morgen früh in die Schweiz.
Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils.
Mein Name ist Carsten Ahn. Danke fürs Einschalten der heutigen Folge. Ein Auto, an das ich in seiner Ursprungsform jedes Mal denken muss, wenn ich einen Parkplatz suche, ist der Smart. Ich hatte mal einen und bin noch nie so entspannt in der Stadt von A nach B gefahren, weil ich einfach wusste, irgendwo wird sich schon eine Lücke für mich auftun. 25 Jahre hat der Smart letztes Jahr schon hinter sich gebracht und ich finde, auch das ist schon wieder so ein Auto, bei dem man merkt, wie die Jahre ins Land ziehen und wie alt man eigentlich geworden ist. Der Smart, wie er einst erdacht war, ist leider inzwischen Geschichte und es wird Zeit, endlich hier mal mit einem der Väter zu sprechen. Nun haben tolle Ideen ja immer viele, die sie für sich reklamieren. Professor Johann Tomforde hat seine aber schon während seines Studiums in den 60ern zu Papier gebracht und es war nur eine Frage der Zeit, bis er sie mal den entscheidenden Personen präsentieren konnte. Nicht nur sein damaliger Professor hat sich über den Vorschlag, einen Kleinstwagen für die Stadt zu entwickeln, gewundert, so dürfte es auch dem damaligen Vorstand bei Mercedes-Benz gegangen sein, war Tomforde doch längst mit so erwachsenen Projekten wie dem ersten 190er oder dem SL der Baureihe R129 betraut. Wie er es geschafft hat, den Smart hausintern zu platzieren und wie es dann zu der Zusammenarbeit mit Swatch-Gründer Nikola Hayek kam, darüber und über vieles mehr reden wir in dieser Folge. Viel Spaß mit dem Vater des Smart, Professor Johann Tomforde.
Ich habe gerade übrigens mit Daniel Gödewehr gesprochen. Den kennen Sie ja wahrscheinlich auch.
Kenne ich auch. Wir waren sogar auf der gleichen Schiene unterwegs. Damals ja mit den Vorläufern von
Smart. Ich weiß. Der hat ja mit dem Hayek, darüber haben wir auch geredet, ja. Der hat das ja eigentlich bei VW total gepusht. Und dann war er ja mega enttäuscht.
Das war der Mann und dann kam halt der Pech dran. Ja. So, und der hat dann gesagt, was wollen wir mit dem Uhrenmacher? Wir wissen selbst, wie man Autos baut.
Wir machen Bugatti und keinen Elefantenschuh, wie er es genannt hat. Ne?
Ja.
Aber das ist ein Interview, was haben echt extrem viele geschrieben und gesagt, das hat mich sehr nachdenklich gestimmt. Weil der natürlich vor 30, 40 Jahren schon, kann man ja auch nachlesen, in Interviews das gesagt hat, was jetzt sehr akut ist. Aber man will das ja immer nicht hören.
Die ganze Geschichte hat ihn vorgeschrieben. Gut, jetzt war ja schon meine Diplomarbeit, aber ich meine, grundsätzlich in den 80er Jahren habe ich den Godewert mehrmals getroffen auf Managementkongressen, wo wir damals schon Dinge verbreitet haben, und deswegen waren wir uns ja ähnlich, die heute en vogue sind.
Genau.
Ja? Ja. Und da war auch das Thema natürlich emissionsfreier Stadtverkehr und so weiter ein Thema. Und all diese Dinge, also ich merke das ja auch jetzt, die Entwicklungsgeschichte vom R129 ist ja mitten in der Zeit passiert, was da für ein Gedankengut schon damals herrschte.
Mhm.
Also, toll.
Vor allem finde ich es faszinierend, dass Sie schon früh von überfüllten Städten gesprochen haben. Und da hat man das ja noch gar nicht so extrem wahrgenommen. Aber natürlich in Deutschland nicht. Wahrscheinlich in China oder Japan.
In anderen Ländern. Tokio. Ich war auch früh unterwegs in anderen Ländern. Ich bin ja immer neugierig und beobachte gerne alles so. Gut, aber ich kam vom Land. Ich kam aus dem Kreis Stade und war dann in Hamburg und habe mich höllisch geärgert über die öffentlichen Verkehrsverhältnisse und zweimal umsteigen da vom Bramfeld aus in die Stadt rein und dann ja abends haben wir oft zusammen studiert oder gelernt und dann von verschiedenen Orten am Rand der Stadt nach Hause zu kommen war schier unmöglich und deswegen habe ich dann wieder ein Auto mir hingestellt. Ich habe ja damals in der Zeit jedes Mal ein Semesterferien einen Unfallwagen repariert, weil ich habe ja das mal richtig gelernt, auch Karosseriebau und habe damit mein Studium finanziert und tollste Autos gefahren. Also ich habe billig dann die Autos repariert, auch zwei sogar in Sommersemesterferien und habe dann einen verkauft und einen selbst gefahren, ein Semester und dann wieder das nächste.
Verkauft, was waren das für Autos?
Alles. Fing an mit dem Opel Kadett, Triumph Spitfire, Dann hatte ich sogar mal einen Opel Commodore, dann hatte ich einen BMW 2002, dann hatte ich einen Alfa 1600 Giulia und also ich habe tolle Autos gehabt.
Ja, als Student.
Manche,
das gut, ja,
war ich natürlich schon etwas eine Ausnahmeerscheinung. Ne? Wenn ich dann neben den Dozenten auf dem Parkplatz stand.
Und Sie haben Karosseriebau gelernt. Ist das elterlich vorgeprägt?
Ja, nein. Mein Vater, ne, wir haben ein Unternehmen, so, gehabt, Mühlenbetrieb und Großhandel und so weiter. Und mein Vater war aber ein absoluter Autofan. Schon von jung auf an. Und der hat Rallyes gefahren in den 50er Jahren. Mhm. Sehr erfolgreich sogar. Damals auf DKW. 3 gleich 6. War ja damals absolut ja, in der Klasse unschlagbar. Ne? Mhm. Und da habe ich als kleiner Junge da schon vieles mitbekommen und wollte unbedingt irgendwie in den Automobilbau oder wollte Ingenieurstudium machen. Und hat mein Vater gesagt, du, also erst eine Lehre. Bevor du überhaupt studierst, wer weiß,
komm, ja,
ne? Machst du eine gescheite Lehre. Und dann habe ich... weil das interessierte mich, Karosseriebau in der Richtung, weil ich in die Richtung Design Karosseriebau wollte, eigentlich Kfz-Mechaniker-Lehre gemacht, aber mit Schwerpunkt dann eben auf Karosseriebau, Unfallreparaturen und so weiter. Mhm. Neue Verarbeitungsmethoden kennengelernt, schon Umgang mit Kunststoffen und so weiter. Mich hat das alles unheimlich fasziniert und dann habe ich in Hamburg angefangen zu studieren. Dort Fahrzeugtechnik, erst am Berliner Tor, nachher Fahrzeugtechnik. Und habe dann, weil ich wollte eigentlich ja Design studieren, mein Vater hat gesagt, was soll das Design, wozu braucht man das? Und alles diese Künstler, die alle, das waren ja immerhin Ende der 60er Jahre. Ich meine, das war ja auch eine Zeit, wo ziemlich viel Unruhe in Deutschland war. Ja. Und gerade die Typen, die in Politik, Philosophie und auch Kunst studiert haben, die waren ja etwas verrufen. Ne?
Hatten sie wohl auch noch lange Haare.
Ja, und dann, wie?
Ja, um Gottes Willen.
Ja, ja, klar. Ich habe ja auch in einer Band gespielt und also alles mitgemacht. Also voll und habe dann diese Ende 60er Szene in Hamburg voll und ganz mitgekriegt. Also
mit Onkel Pö und dem ganzen Ding. Ja, Wahnsinn.
Ich, also. Ich habe die ganzen Typen auch kennengelernt. Damals waren das Kommilitonen, was weiß ich.
Lindenberg, Otto Walkes,
Marius Müller-Westernhagen und so, die waren ja alle da in der Zeit. Ne?
Ja.
Und die hat man alle irgendwo mal getroffen, aber damals waren das normale Menschen. Ne? Ja, und die sind irgendwie aufgefallen, weil sie irgendwie ein bisschen besonders waren. Das habe ich dann alles erst viel später gemerkt, dass ich, ach, das war ja auf dem Lila Lee mit Dance zusammen. Ne? Lila Lee, war das ein Begriff?
Ja.
Das war ja absolut... Höhepunkt. Ich war im Studentenausschuss da und habe dann dort an einer Hochschule ja mit Vorlesungen besucht und habe dann da auch mitgewirkt bei der Vorbereitung. Ja, ich habe alle Register gezogen, sozusagen.
Die gute Zeit in Hamburg miterlebt.
Gute Zeit, also, wirklich.
Ich glaube,
gute Zeit, viel natürlich auch Beatmusik und Beatles und alle in Frühstadien kennengelernt, andere Bands. Und das hat mich natürlich gereizt, dann in die Weltgeschichte zu kommen. Mhm. Also woanders hin. Wollte einmal im Semester Ferien aussetzen, ein Semester aussetzen, nach Kalifornien gehen. War ja damals in. Mhm. Mein Vater gesagt, zahle ich dir nichts davon. Ne? Und ich hatte schon auf dem Bananendampfer oder Frachter angeheuert. Also ich hatte alles schon geregelt. Aber wie gesagt, habe ich dann nicht gemacht. Ja, viele Jahre später, zu Mercedes-Zeiten, war ich ja dann in Kalifornien wieder, war also für das Studio mit verantwortlich.
Jedenfalls. Hat sie wieder geschlossen, Herr Kreis, haben sie es doch noch geschafft.
Ja, ja. Ja, gut, das war jetzt ein bisschen Vorgeschichte. Ich hatte dann eben durch mein gutes Examen und zusätzlich Design studiert. Man konnte nicht beides zugleich, es ging nicht damals. Aber immerhin Vorlesungen besucht, hatte ich enorm gute Voraussetzungen für bei der Bewerbung. Mhm. Sowieso mit diesen beiden Studienrichtungen, Lehre davor, Das kam unwahrscheinlich gut an. Ich konnte mir wirklich die Autofirma aussuchen.
Ich habe eine
Tournee gemacht durch Deutschland, alle Firmen, und bekam eigentlich überall einen Vertrag mit. Das war verrückt. So.
Aber es war als Entwickler oder als Designer oder was war Ihr Ziel?
Ja, das war ja, die meisten wollten mich als Entwicklungsingenieur haben, Konstrukteur, und dann gesagt, nee, mach ich nicht. Ich muss Konzepte entwickeln und Design und so, wo ich beides zusammen machen kann. Mhm. Und hier bei Daimler Benz damals war es genauso, da wurde ich dann erstmal rumgereicht, der Konstruktionsabteilung, Versuch noch und so weiter. Ich sage, nee, also komm, da hatte ich auch schon einige Firmen gesehen und so, also komm, mach ich nicht. Bei Tag vorher war ich bei Porsche, bei Anatole Lapin damals, und der wollte mich unbedingt haben, weil ich eben Konzepte und Design machen konnte.
Und in der Band gespielt habe. Wahrscheinlich
war das auch ein Riesenargument. Ich war voll sein Typ. Muss ich mal kurz davor holen.
Ja.
Die kamen aber nicht in die Pötte und haben den Vertrag nicht gemacht. Der kam erst eine Woche später, als ich schon zu Hause war, als ich schon hier unterschrieben hatte. Weil der Bela Bareni, ich bin dann gesagt, Leute, ich möchte mal den Bela Bareni kennen, Sicherheitspapst, großer Erfinder und so. Und der muss doch viel interessantere Arbeiten für mich haben. Dann haben sie gesagt, ja, der hat aber keine Stelle frei. Ja. Und ich sage, ja gut, ich möchte aber mal ein Gespräch mit dem führen. Und dann habe ich das Gespräch geführt und der Bela Bareni hat eine halbe Stunde den Personalchef angerufen und gesagt, kommen Sie bitte gleich mit dem Vertrag, den Mann dürfen wir nicht laufen lassen.
Oder der hatte Weitsicht.
Ja, und so bin ich dann hier gelandet und hatte dann auch einen Vertrag gleich unterschrieben und war auch happy, weil zu Hause fuhren wir Mercedes und irgendwie war das so ein bisschen ein Traum natürlich. Ne? Ja, aber eine Woche später kam der Vertrag von Porsche, auch sehr verlockend. Aber damals Porsche, gut, das war natürlich noch keine so ganz so tolle Firma.
Welches Einstiegsjahr? Das soll in den 70ern gewesen sein.
Das war Anfang 70.
Anfang 70, ja, okay.
Und den Anatole Lapin habe ich mehrmals danach getroffen. Ich war ja dann auch in Pforzheim als Dozent für Automobildesign und dann haben wir uns da oft getroffen und der hat immer gesagt, auf dich bin ich immer noch böse. Du hast mich damals im Stich gelassen.
Er war zu langsam.
Ja. Ja, aber war ein herzliches Verhältnis und ich habe ihn, ja, ich habe ihn immer noch mal wieder getroffen später und so, wie viele andere auch. Hm. Ja, das so alles Vorgeschichte. Ja, dann habe ich hier angefangen bei, ja, wie soll ich sagen, einem der Entwickler, die wirklich sehr offen für ganz neue Wege waren, immer Sicherheit im Vordergrund. Und ich hatte dem ja meine Ideen für so ein City Car gezeigt. Das war ja damals das erste.
Ihre Diplomarbeit, ne?
Ja. Ja, es war nicht meine Diplomarbeit, weil das wurde mir untersagt und nicht früher. Also muss ich auch wieder leider erzählen. 1969 habe ich das Thema eingereicht und der damalige Professor Strauß, der hat gesagt, ich möchte von euch ein Thema haben, 15 Jahre voraus. Ihr habt das Buch gelesen, George Orwell, 1984, 15 Jahre weiter. Macht mal ganz verrückte, visionäre Sachen. Und dann habe ich diese Idee mit dem City Car gezeigt und Einparken und austauschbare Elektroantriebe und so weiter. Da hat er gesagt, das, also von dir hätte ich mir wirklich was Visionäres erwartet. Das gibt es ja in ein paar Jahren schon auf dem Markt. Ja. Es fingen damals die ersten Überlegungen an, klar.
Aber sind Sie da drauf gekommen, in Hamburg schon, irgendwie, dass die Städte überfüllt sein könnten?
Ja, überfüllt war eine Sache. Es war einfach so, ich habe nur gesehen, dass in den Autos, die in der Stadt reinfuhren, immer nur eine Person drin war, manchmal zwei.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, das ist ja ein totaler Blödsinn. Ne? Mhm. Also so große Autos in der Stadt und dann stehen sie da und blockieren viele Parkplätze und so weiter. Und dort an der Hochschule hatten wir auch immer zu wenig Parkplätze. Damals sowieso, weil die Studenten normalerweise keine Autos hatten. Da kam mir die Idee, Mensch, wie können wir die Parkflächen besser nutzen durch Querparken? Wie kann man überhaupt solche Autos nutzen als Ergänzung, auch vermieten und so weiter und mehrfach nutzen als Ergänzung zur Eisenbahn, zum Flughafen, also zum Flieger und so weiter. Das waren die Gedanken dahinter.
Faszinierend. Ja? Also ich habe das 1969 hier groß umkringelt, ja, ja, wenn man sich das gar nicht vorstellen kann. Aber das ist, ja, das gibt's ja.
So, aber das war wiederum der ausschlaggebende Punkt beim Bela Bareni, der dann mir sagte, also die Zeichnung sah und sagte, das werden sie nicht schaffen. So ein Auto wird nie sicher sein. Aber das reizt mich trotzdem. Mhm. Ob wir nicht ein kleines Auto für zwei Personen so sicher machen können wie ein Mercedes. Deswegen war das mit einer der Gründe, gut, ich habe noch ein paar andere Dinge ihm gezeigt, aber er wollte unbedingt mich haben und hat das auch durchgekriegt, obwohl er keine Stelle hatte eigentlich. Ja, leider waren das aber auch dann seine letzten 1,5 Jahre. Damals gab es dann seinen Chef, den Karl Wilfert. Und der hat ja sehr viele Patente mit Bela Bareni zusammen gemacht. Und der Karl Wilfert kam auch jeden Tag zu uns, in das, unser Studio da. Da waren ja noch ein paar Leute. Und dann hat er immer wieder zu mir gesagt, ja, wie machen es das und warum so und so. Österreicher, der hat jedenfalls wohl Gefallen an mir gehabt. Und als dann der Bela Bareni aufhörte, hat er gesagt, Sie kommen in die Stilistik. Also sage ich, ja, die ist ja damals noch Stilistik. Ja. Weil da brauche ich jemanden, der den Stilisten sagt, was geht und was nicht geht.
Ja? Ja.
Ich will, die haben immer das Problem zwischen also Stilistik und Konstruktion und verstehen sich nicht und so weiter. Ich brauche da so einen Brückenbauer dazwischen. Mhm. Ja? Naja, dann habe ich so einen Spezialauftrag erst von ihm bekommen. Tolles Fahrzeugprojekt, damals schon modulare Baukastenbauweise. Aber damals haben wir zu seinem Abschluss, er hatte dann ja auch nur noch 1,5 Jahre, von mir so ein paar Sachen ausarbeiten lassen, die wiederum dann dem Werner Breitschwert später, Werner Breitschwert, sehr gut gefielen. Mhm. Und in der Zeit, als ich schon in der Stilistik war, ja, das war Ende 72, habe ich mir erlaubt, an Werner Breitschwert einen 5-seitigen Brief zu schreiben, dass es doch nicht sein könnte, dass Mercedes-Fahrerfamilien andere billige Autos fahren müssen, Kleinwagen, um damit in die Stadt zu fahren. Und Mercedes müsste doch auch seinen Stammkunden etwas anbieten, was sicher ist und so weiter und so weiter. Und ich hätte da was und habe dann ein paar Skizzen dabei gelegt und so weiter.
Und Werner Breitschwert war der Vorstandsvorsitzende?
Er war noch nicht.
Nein, der war Entwicklungschef.
Entwicklungschef,
genau. Ja.
Entwicklungschef, muss ich mir vorstellen, damals gab es 7 Hierarchiestufen.
Ja.
Und, also ja, ich schreibe an die 6. an die 6 Stufen höher als kleiner Sachbearbeiter. 2 Tage später kommt mein Abteilungsleiter, hochroten Kopf, was bilden Sie sich ein? Der Breitschwert ruft uns zu sich, wir müssen morgen zu ihm kommen. Sie haben ihm wohl einen Brief geschrieben und wenn der Sie rausschmeißt, haben Sie selbst die Schuld. So was können Sie doch nicht machen, Sie müssen das doch abstimmen und so weiter. Sag ich, lieber Herr Galitzendörfer, so hieß er damals, mein Opa hat mir mit auf den Weg gegeben, wenn ich der Überzeugung bin, dass ich etwas richtig denke und so machen gemacht habe und entworfen habe, dann soll ich auch das denen sagen, die es etwas zu entscheiden haben. Das habe ich jetzt gemacht. Also, wir kamen in das Büro, damals Vorstandssekretärin, Entwicklungschefsekretärin, die uns ja bisher nur wie Luft betrachtet hat, war ganz freundlich. Guten Morgen, Herr Vorne. Und wir kamen rein zum Breitschwert, der grinste und sagte, was haben Sie sich denn dabei gedacht, dass Sie mich und uns hier anschreiben und sagen wollen, was wir zu tun haben. Sag ich, ich habe Ihnen nur geschrieben, was ich so denke. Sie müssen es ja nicht tun. Hat er schon mal. Also seine so kurz und gut, ich kürze das ab, weil er hat gesagt, das ist alles richtig, aber die Zeit ist dafür nicht reif und jetzt lernen Sie erstmal richtig Autos bauen. Ich gebe Ihnen die Chance, an alle möglichen interessanten Projekte ranzukommen. Und da können Sie sich austoben. Und das habe ich einige Jahre gemacht. Ich habe super Projekte leiten dürfen, also ganz neue Synectic-Projekte waren das damals, ersten Vorstufen vom 190er Mercedes-Benz 401, habe ich eine Projektgruppe leiten dürfen, die sich mit einem kleinen Mercedes 1000 Kilo Auto damals beschäftigen und so weiter. Und der hat mir immer auch Rückendeckung gegeben.
Aber das zieht sich wie ein roter Faden, was Sie jetzt gerade sagen, durch meine ganzen Interviews mit Leuten, die wirklich ganz viel bewegt haben. Die erzählen mir immer, am Anfang ihrer Karriere haben sie diese Hierarchiestufen, die bei den Autoherstellern wahrscheinlich immer mehr abgebaut jetzt. Weiß ich auch nicht immer. Aber die haben immer.
Vier oder fünf oder
ja, richtig. Aber die haben immer diese Hierarchiestufen übersprungen, immer einmal Ärger kassiert. Aber natürlich muss man dann auch liefern und dann müssen auch die Ideen gut sein. Also nur Hierarchiestufen überspringen reicht nicht. Aber das ist total interessant zu beobachten und zu hören, dass sie das alle sagen. Also ob ein Wolfgang Reitzle oder jeder sagt das dann mal irgendwann.
Also jedenfalls, ich habe, wie gesagt, erstens große Chancen bekommen. Es haben Gott sei Dank ein paar Leute erkannt, dass das ein Querdenker ist. Damals war das ja noch positiv belegt. Der etwas anstößt und unheimlich Ausdauer hat, das auch durchzusetzen. Ich habe ja wahnsinnig viele Patente auch gemacht. Natürlich von Barene gelernt. Aber ich habe auch während des Studiums schon bei einem Patentanwalt gearbeitet, gejobbt. Habe also gewusst, wo es drauf ankommt, in Hamburg damals. Die Jahre, die 70er Jahre, waren für mich so wichtig und so gut, weil ich sehr viel machen durfte. Weil ich immer ein paar Leute über mir hatte, die das erkannt haben. Es waren Balreni, Wilfert, Breitschwert, dann Galitzendörfer natürlich auch, Sacco dann, nachher Hubert, Helmut Werner und so weiter. Also ich habe immer Leute gehabt, die mich laufen lassen haben, möchte ich mal sagen. Ja? Dann ich habe denen etwas erzählt. Wenn Sie überlegen, ich mache jetzt einen großen Sprung. Als es darum ging, und das war gerade in der Phase, wo Mercedes die sogenannte Produktoffensive starten wollte. Da war ja Helmut Werner Mercedes-Chef. Und da hat Werner mit seinen Vorständen gefragt, wo gibt es in euren Bereichen junge Leute, die wir aufbauen müssen? Da waren fünf Leute, die sich präsentiert haben mit ihren Ideen, wie die Zukunft aussehen könnte von Mercedes-Benz. Und einer war Peter Behrens, einer war ich und da waren noch drei andere. Dann, nach diesen Präsentationen, treffe ich plötzlich den Helmut Werner am Flughafen in Amsterdam, Zwischenlandung auf dem Weg nach Detroit zur Detroit Motor Show. Da sagt er, oh gut, dass ich Sie treffe. Das, was Sie da neulich präsentiert haben, das müssen Sie mir nochmal etwas ausführlicher erklären. Ich gucke mal im Flieger, ob da ein Platz neben mir frei ist. Und dann können Sie das mal ausführlich mir erzählen. Gut, er saß first, ich Business, war ja froh. Und dann haben wir den ganzen Flug zusammen erzählt.
Das ist schon gut.
Und von da an, solche Zufälle muss man haben, aber man muss ja auch irgendwo bei den Menschen mal irgendwas ausgelöst haben.
Ja, na klar, natürlich.
So, und von der Seite her habe ich natürlich viel Rückendeckung bekommen, auch beim Aufbau der Marke Smart dann, weil es war nicht so ganz einfach, diese total unterschiedlichen Firmenphilosophien von Swatch und Mercedes zusammenzubringen. Und ich war dann da schon so ein bisschen der Mühlstein dazwischen. Ne?
Wann war dieser Flug?
Es war irgendwo schon, 91, 92 rum, also vielleicht Ende der 80er Jahre schon.
Okay.
Aber ja, stimmt. Eigentlich Ende der 80er, Anfang 90er Jahre. Ich müsste.
Nee, was ich mich gerade gefragt habe, weil damals war ja in der Autoindustrie, speziell bei den Premium-Marken, Mercedes, BMW, Porsche sowieso, höher, schneller, weiter. Ja. Mit welchem Argument konnten Sie Ihr Raumökonomie-Konzept durchbringen? Also Deckungsbeitrag wird es nicht gewesen sein für Mercedes.
Nein, das waren ja ganz andere Motive. Ich meine, man muss dazu sagen, wir haben ja die Welt drumherum gebaut. Wir haben uns damals schon mit dem Thema Mobilitätssystem beschäftigt. Ich wollte das Ding nicht als Auto wissen, ne?
Ja.
Weil ich habe gesagt, das hat sowieso keine Chance. Ne? Das kann nur eine Ergänzung sein zu dem, was wir haben.
Okay.
Sowohl große Autos als auch öffentliche Verkehrsmittel und so weiter. Dann haben wir uns damals schon damit beschäftigt, wie man das Auto Teilzeit, das Teilzeitauto haben wir es genannt. Carsharing kannte man noch nicht den Begriff, nutzen könnte. Wir haben damals schon überlegt, wie man an ein Auto rankommen könnte, ohne dass man jetzt einen Schlüssel holen muss und so weiter und so weiter.
Ja, und hat ja eigentlich erst das Smartphone so richtig möglich gemacht. Ne?
Ja, es gab kein Smartphone.
Nee, eben, das eben, aber Sie haben die Gedanken aber gehabt,
wir haben mit allen Unwägbarkeiten. Fahrzeug eine Mobility-Box erfunden. Ich war damals bei Nokia, ich war bei Ericsson und so weiter, mich erkundigt. Und die waren damals immer noch auf ihrem Telefon. Und ich habe gesagt, Leute, wir können doch MP3-Player, Bild und so weiter kombinieren. Ne? Und ich sag, brauchen wir nicht.
Ne? Brauchen wir nicht. Dann kam Apple.
Nee. Ins Eck. Und das war 92, 93, 94 rum her.
Wahnsinn.
Wir haben das Ding erstmals 94, 95 gezeigt. 95, ja, von dem ersten Showcar. Im ersten MCC Smart Showcar, da haben wir diese Mobility Box genommen. Das war so eine Disk quasi, so ein Durchmesser. Das Ding konnte man aber mitnehmen. Also nicht vielleicht in der Hosentasche wie so ein Smartphone, aber immerhin konnte man das mitnehmen.
Ja.
Und es hatte die Funktion eines Smartphones im Grunde genommen.
Okay.
Keiner hat es kapiert, dass man sowas vielleicht mal braucht. Weil für mich war das aber der Schlüssel. Mit dem Ding fahre ich in allen Verkehrsmitteln. Das habe ich immer dabei. Ich identifiziere mich, es rechnet ab und so weiter.
Ja, da träumt man ja heute noch von. Ja. Dass man eine App hat, die mal alles bedient.
Wir haben damals gab es ja Dornier. Die gehörten ja auch zum Konzern. Damals DASA und so weiter. Und ich habe mit Leuten von Dornier, ich treffe den ab und zu heute noch, Rainer Schmeck, der hat damals das schon mit uns zusammen gemacht, wie man sowas lösen könnte.
Ja, Wahnsinn, oder?
Ja, das aber wir waren immer zu früh.
Ja, und zu früh ist auch unpünktlich. Auch ein Satz, den ich immer wieder höre.
Nein, ich komme ja noch weiter. Es ist ja nicht nur technisch zu früh, sondern was ich kapiert habe, spätestens seit Smart, man muss die Gesellschaft vorher für sich gewinnen dafür. Man muss den Markt heiß machen, man muss den Bedarf überhaupt erstmal klar machen, dass der da ist. Sie haben so ein bisschen gemacht, also wenn Sie überlegen, wie wir damals den Vorstand und Aufsichtsrat von Daimler überzeugt haben, dass man so ein kleines Auto machen sollte als Mobilitätssystem, haben wir in der großen Kuppel in Sindelfingen ein Stadtszenario aufgebaut. Mit diesen ersten Mercedes City Cars, die wir in Kalifornien gemacht haben, ja, also die waren ja fahrbar mit Elektroantrieb, haben Stadtcafés gemacht. Die Vorstände und Aufsichtsräte haben in ein Stadtcafé gesetzt. Also die waren ja, haben gesagt, jetzt spinnen sie hier. Ne? Haben Getränke, Kaffee, Espresso, alles dahin gebracht. Und dann haben wir so typische, wir haben Parkplätze gehabt von dem Café und dann haben wir gesagt, so jetzt kommt die Mercedes und die anderen Autos und die suchen alle einen Parkplatz und finden keinen. Und haben dann probiert, da reinzukommen in die engen Parkplätze. Und dann kamen wir plötzlich mit unserem kleinen Auto angefahren. Tup, tup, drin. Ah ja, toll. So, und wir haben die auf der emotionalen Schiene gewonnen. Und ich habe den Leuten gesagt, Leute, das ist kein Profit, das ist keine Cash-Cow. Aber das ist ein Image-Faktor, den wir haben. Ja? Und damals, immerhin war das ja in der Zeit, da war gerade die große S-Klasse so ein bisschen gefloppt.
Also der 140er?
Der 140er.
Zu groß, ne? Aus der Zeit gefallen. Ja,
ja, weil es war ja der SL, den hatte ich ja wesentlich mitgestaltet, den R129, aber dann kam die S-Klasse, da waren andere beteiligt, aber das Auto liefer, konnte ja nicht groß, nicht protzig, nicht üppig genug sein. Ne?
Auch natürlich durch BMW angestachelt, die auf einmal auch groß und gut
waren. Ja, klar, die kamen wir dann mit ihrem 7er und so weiter. Und da habe ich gesagt, wir brauchen auf der anderen Seite ein Fahrzeugkonzept oder ein Mobilitätssystem, was uns völlig unangreifbar macht. Nach dem Motto, ihr könnt ja wählen. Das hat die schon überzeugt.
Ne? Waren da noch Elektroantrieb on vogue oder haben Sie da schon gesagt?
Ja, das war elektrisch.
War immer nur elektrisch.
Die Showcars waren elektrisch.
Ja, klar, die Showcars schon, ja.
So, ich meine, das hatte ja schon eine Vorgeschichte, aber den Vorstand habe ich ja schon ein paar Monate vorher überzeugt gehabt. Wir haben das Ding ja in Kalifornien mit einem Prototypenbauer gemacht dort, dann also wirklich elektrisch, zwar den Antrieb hier aus der Schweiz genommen. Damals, weil es gab ja nichts auf dem Markt. Ja, muss man, wir haben uns die Dinge zusammengesucht, kleine Elektromotorhersteller.
Und da gab es auch noch so Probleme mit den Batterien, weil die so heiß zu erhitzt werden mussten, damit
die
liefen
oder die,
so.
Ne? Die AEG hat ja dann gesagt, ja, die Batterien können wir machen und so weiter. Ne? Das waren ja Hochtemperaturbatterien, die alle erstmal vortemperiert werden mussten. Und
aber bei, man redet ja nicht von 30 Grad optimaler Temperatur wie heute beim Elektroauto, sondern 200 Grad oder
ja,
sowas.
Ne? Das, nicht ganz, aber es waren jedenfalls hohe Temperaturen. Also es waren viele Probleme. Ja. Das war ja auch nicht so einfach. Jedenfalls, wir haben es elektrisch gemacht und vorgestellt haben wir das Fahrzeug während einer Vorstandstestfahrt durch USA, als sie uns im Studio besucht haben und wir denen dann zum ersten Mal dieses elektrisch fahrende kleine Mini-Auto da gezeigt haben. Ja, das hat die natürlich ein bisschen geschockt und wir haben dann eigentlich, das war auch wieder teilweise unerlaubt, was wir da gemacht haben, nur Sacco hat das gedeckt. Aber ich habe mir dann nachträglich den Erwägungsauftrag geholt.
Nachträglich?
Naja, ich musste erstmal wieder büßen.
Ja, ja.
Und ja, wurde dann aber offiziell als Projektleiter eingesetzt. Das war 1992. Und nach diesem Vorstandsbesuch, nach der Vorstandsaufsichtsratssitzung in der Kuppel, bekamen wir dann ein paar Wochen später einen Anruf vom Hayek. Das heißt nicht wir, sondern der NIFA.
Das Swatch-Chef. Ja. Nikola Hayek, der sein Konzept eigentlich, Entschuldigung, ganz kurz, VW vorgestellt hatte und da schon relativ weit war.
Da war er gerade rausgeschmissen
worden. Und da war er rausgeschmissen worden.
Von Piech. Ja. Und wollte dem Herrn Niefer erzählen, dass Mercedes doch auch ein kleines Auto bräuchte, so für die Stadt und elektrisch und so weiter. Und er hätte da eine gute Idee und in Wolfsburg bräuchte man ja ihn nicht und so weiter. Ja. Und man hat das mir nur nachher kolportiert, der Assistent, der Niefer hat dann wohl gesagt, ist der Hayek, sowas haben wir schon. So. Und dann, ja, dann rief eines, oder kurz danach, das war direkt vor Weihnachten 92, rief mich der Hubert an und sagte, packen Sie mal Ihre Sachen zusammen und nehmen Sie das Video mit und alles, was Sie an Fotos und so weiter haben. Wir fliegen morgen früh in die Schweiz. Das wusste ich ja nicht, was da vorher gelaufen war.
Also Sie kannten den Hayek noch nicht?
Nee.
Aber das Konzept kannten Sie?
Ich hatte davon gehört.
Okay.
Ich hatte davon gehört, dass er ein Swatch-Auto machen will.
Genau.
Ja? Ja. Aber ich sage ja, habe ich ja nachher auch kennengelernt, er hat ja vieles verkündet. Aber das war dann der Tag, dann bin ich mit Hubert Zetsche damals, Entwicklungsvorstand, Mercedes-Benz Pkw. Und wir drei sind nach Biel oder Grenchen geflogen und haben dann dem Herrn Hayek gezeigt, was wir schon haben. Und er hat dann erzählt, was er vorhat. Und gut, Elektroantrieb, Radnabenantriebe und so weiter. Da gab es viele Fragezeichen, auch von Herrn Zetsche dann und so. Aber kurz und gut, wir haben dann entschlossen, wir probieren es zusammen. Dann haben wir aber ein Vierteljahr gebraucht, bis wir mal einen Vertrag zusammen hatten. Mhm. Und jede Menge Feasibility Studies, Businesspläne und so weiter und so weiter.
Warum haben Sie eigentlich gedacht, dass Sie den Hayek bräuchten, obwohl Sie ja schon so weit waren? Für Marketingzwecke, ja, weil er diese Swatch-Geschichte gut gemacht hat?
Das sind ja auch wieder so Zufälle. Damals gab es Mercedes-seitig, ich sage jetzt nicht von wem, aber es gab Mercedes-seitig Bedenkenträger, die gesagt haben, wir können sowas gerne machen, aber das darf nie einen Stern haben. Mhm. Dann habe ich irgendwann die Idee gehabt, bei dem nächsten Meeting oder Vorstellung, gesagt, okay, dann lass uns doch Lifestyle-Marken suchen, die dazu passen, die ein gutes Image haben, die gerade richtig trendy sind und wir machen das mit denen. Die Autobauer brauchen wir keinen anderen. Mhm. Kleinwagenbauer, habe ich gesagt, ist absoluter falsche Weg, also mit den Renaults, Fiats und so weiter, wie sie alle heißen, habe ich gesagt, machen wir nicht. Das ist, die haben völlig andere Denke. Mhm. Ja? Und wir haben schon so viel geleistet. Wir haben das Sicherheitskonzept, wir haben Tritiumzelle, hieß es ja nachher. Wir haben so viel schon gelöst, da lassen wir uns jetzt nicht reinreden von einem anderen Kleinwagenbauer. Lieber eine Lifestyle-Marke. Und da hatte ich 5 Marken vorgeschlagen, und eine davon war Swatch.
Okay.
Ja, und dann ein paar Wochen später ein Anruf vom Hayek van Niefer. Ja, aber das sind alles Dinge, die sind viele Zufälle. Es braucht immer wieder Leute, die dann mitziehen, die man dafür begeistert, die das auch fördern. Also das Mentoring.
Können Sie sagen, wer die anderen Marken waren oder in welche Richtung das ging? Waren das?
Das waren andere Lifestyle-Marken.
Lifestyle-Marken. Würden Sie heute mit Apple reden wollen, die ja gerade ihr Auto, wie man hört, verabschiedet haben?
Ja, interessant. Ich kriege das ja auch mit da. Also Apple war damals noch wenig publik, klar, auf dem PC-Sektor, da waren sie gut dabei. Aber es war damals eine andere Firma, die ich da mit dem Visier hatte, in der Telekommunikationsbranche, sage ich mal. Mhm. Es war eine Modebranche dabei, zwei sogar. Und ja, eine Mobilitäts-, also auch so eine, ja, heute würde man sagen, Mobility Provider. Mhm. Eine Firma, die aber international aktiv war.
Also auf jeden Fall, Deutsche Bahn war es nicht, wollen wir so sagen.
Deutsche Bahn war es nicht, obwohl wir immer die mit in Betracht gezogen hatten, aber die waren damals überhaupt nicht so weit. Das war später, als der Rüdiger Grube dann Bahnchef wurde, der hat sich dann mal erinnert an meine damaligen Sachen. Ne? Mhm. Gerade mit das auf der Bahn verladen und quer rauffahren und so weiter. Wir hatten ja so ein Konzept auch für den Smart oder MCC damals ja noch. Also von Mercedes aus hatten wir die Ideen, dass man wirklich das Auto mitnehmen sollte auf Reisen, dass man überall mobil sein könnte, aber nicht diese blöden Autozüge, die dann mit hinten rauffahren und viel zu langfertig und kein Wechsel möglich, sondern immer quer rauffahren. Mhm. Wir haben sogar diese Rampen dafür entworfen, wie man das lösen könnte auf zwei Ebenen, da so quer reinfahren, ganz zack, zack, auf jeden Bahnhof innerhalb von Minuten könnte man die Autos rausholen. Ne? Alles da gewesen. Ja. Immer noch nicht. Ja, gut. Aber das waren damals die Überlegungen. Ich habe damals in der Zeit auch einige Vorträge gehalten und wenn ich mir überlege, ich habe gerade hier mein Büro räumen müssen, ja, wegen weil wir hier umbauen.
Ja, wir sitzen ja in der Motorworld in Böblingen, muss man vielleicht dazu sagen.
Ja, ja, in der Motorworld in Böblingen. Ich habe zu Hause jetzt großes Büro, weil die Kinder sind ja aus dem Haus. Von der Seite her habe ich Bücher gefunden, Vorträge gefunden, 25, 30 Jahre her, teilweise noch älter, 40 teilweise. Da kann ich sagen, Leute, könnt ihr auch alles vergessen, was ich ihr weiß, da redet heute.
Ja, man kann auch mit jedem Ingenieur bei Mercedes reden. Der sagt, haben wir alles schon mal gehabt. Aerodynamikmodelle, Verbrauchsoptimierung. Der Markt war nicht da. Die Leute, vielleicht das Marketing in die andere Richtung gedacht. Vielleicht der Vorstand gedacht, der Deckungsbeitrag reicht nicht. Aber die Probleme waren bewusst und bekannt, aber sie wurden nicht bekämpft. Ne?
Nein, ich meine, wir haben, wenn man sich überlegt, zum 100-jährigen Jubiläum 1985, 86, Daimler-Benz, 100 Jahre, haben wir freien Lauf gehabt, zu zeigen, was wir alles drauf haben an Zukunftsideen für die Mobilität. Von einem Jet Train, also viel besser als der Transrapid gedacht, über einen Sparbob haben wir es genannt, ein Fahrzeug für eine Person oder zwei Personen, eins hintereinander, mit geringster Querschnittsfläche, super Aerodynamik, mit 1 Liter Verbrauch für die ganzen Pendler, die immer erstmal morgens 30, 40, 50 Kilometer ins Büro müssen und so weiter. Alles gemacht worden schon. Deswegen, man sollte vorsichtig sein, auch in der Medienbranche, mit diesen Vorwürfen, die Deutschen verschlafen alles. Ja? Ja, nee, ehrlich gesagt, nicht an Erfindung.
Das, was jetzt
nicht
kommt,
an Ideen
sind einfach geklaute Ideen. Ne?
Nein, das Problem ist, uns fehlen die Unternehmer oder die Macher in den Vorständen, die das Rückgrat haben und sagen, und wir machen das jetzt. Wir sind alle nur noch quartalsbilanzgetrieben. Seit diesen ganzen Börsen
Shareholder Value, das ist das Problem.
Man kann da überhaupt keine langfristigen Entscheidungen treffen. Ich treffe hier öfter frühere Kollegen und auch Vorstände und so, die sagen, wenn ich das jetzt entscheiden würde, dann würde ich rausfliegen und vielleicht meine Nachfolger würden davon profitieren, aber nicht durchsetzbar.
Was ich aber auch in dem Zusammenhang verrückt finde, ist es nicht nur diese Shareholder, sondern was mich fast immer ein bisschen nervt, und wenn man jetzt in Vorbereitung haben wir natürlich auch Artikel über den Smart gelesen, der ja kein Geld verdient hat, wie man so liest, für Mercedes so richtig.
Vorsicht.
Ja, genau, können wir nachher auch noch drüber reden. Ja. Ich weiß, worauf Sie hinaus wollen. Aber diese Häme der Presse, so von wegen, oh, Milliarden Grad von Mercedes oder hunderte von Millionen hat das gekostet, die überhaupt nicht auf das Image gucken.
Einer dem anderen,
ja,
obwohl es kein Mensch geprüft hat.
Nee, genau. Und
das,
wo ich so
Auto
denke,
mein war Gott, das nach ist 4 Jahren in den schwarzen Zahlen, wenn man nur das Auto und die kleine Firma sieht.
Genau. Und so. Dann kommen natürlich die Smart Tower und das Ganze, die Vertriebsgeschichte
hinterher. Da kommen alle Dinge hinzu, die da das aufgeblasen sind, nachher mit vielen anderen Modellen und Mitsubishi, genau. Und was weiß, ja, ich. Und dann natürlich auch das Eingliedern in den Konzern mit allen Hierarchien, mit allen Abstufen und Riesenapparat und so weiter und so weiter. Kann ich viel dazu sagen. Das Auto hätte man in der ersten Generation, war das so gut durchdacht, das hätte man wirklich in den positiven Zahlen erkannt. Nie mit Riesenprofit, aber vertretbar.
Aber, na gut, aber der Profit kommt ja durchs Image.
So, eben.
Das ist ja
aber
auch
Profit. Aber da Image oder Softfacts oder Sympathiefaktoren in Bilanzen keine Rolle spielen. Mhm. Noch nicht. Mhm. Es tut sich was mit dieser ganzen Nachhaltigkeitsgeschichte. Mhm. Die Investoren und Banken werden ja verdonnert dazu, ihr Investment auch auf Nachhaltigkeit zu prüfen. Das ist der erste Schritt. Da tut sich ein bisschen was, aber da haben wir nichts mehr davon profitiert. Die Geschichte nicht rentabel. Aber ich möchte nur noch mal eins sagen. Als wir das Auto auf die Straße gebracht haben, die schlimmsten Kommentare kamen von deutschen Motorjournalisten,
genau, ja,
die das Auto natürlich nirgends eingliedern konnten. Sie konnten kein Vergleichsauto finden für diese blöden Vergleichstests, wo man irgendwelche Messungen macht, um nach am Ende 2-3 Punkte Unterschied zu haben.
An den besten Werbekunden die meisten Punkte zu verteilen.
Ja. Also das hat überhaupt nicht funktioniert. Aber die Lehre daraus war, dass wir dann in Italien und in Spanien bei der Pressevorstellung oder bei der Vorstellung überhaupt keine Autojournalisten eingeladen haben.
Ja, Mode, Frauen, Zeitschriften,
Design, genau, ja. Architektur, Kultur, alles. Und dann ging das ab. Mhm. In Italien ist das ein Kultauto geworden, mhm, ja, weil es ganz anders plötzlich positioniert wurde.
Das ist
und
verrückt,
in China ja auch.
Ja.
Ich meine, wenn man sich überlegt, dass in China die Zweisitzer da zuletzt mit über 30.000 Euro umgerechnet verkauft wurde bei den Preisen von den chinesischen Autos. Ich habe viele Chinesen kennengelernt. Ich war ja ganz oft in China, zumindest vor der Corona-Krise. So viel Sympathien habe ich nirgends erfahren wie dort. Mhm. Wenn man erwähnt hat, dass man mal für eine Smart verantwortlich war.
Ja.
Ich musste Autos signieren.
Das ist ja fast Walter Röll-Niveau.
Ja, nein, aber man, das zeigt doch,
ja. Ja, dass
Leute dieses zu schätzen. Thema auch nicht genutzt wird. Ich meine, ja gut, aber das ist alles Geschichte. Sie wollen ja vor allen Dingen vielleicht hören, was so, wieso überhaupt solche Dinge entstehen.
Die
entstehen nicht auf dem klassischen Weg.
Nee, klar.
Also neue Konzepte, also in den heutigen Abläufe in den Firmen, die total überorganisiert sind, viel zu viele enge abgestimmte Prozesse haben, kann jemand überhaupt nicht mehr so wie ich oder wie auch damals zu meiner Zeit andere Kollegen einfach mal machen. Mhm. Wir haben uns 2, 3, 4 Freunde aus anderen Bereichen gesucht, haben gesagt, lass uns das doch mal darstellen. Mhm. Wir machen das jetzt mal und haben dann einfach mal einen Prototyp hingestellt oder einen Erprobungsträger mit irgendwelchen Patenten drin und so weiter. Hm. Völlig undenkbar, ja, heute.
Das kriegt man, ja, nicht mehr hin. Ja.
Ich meine, da ist eine Absicherungsmentalität, die leider alles blockiert, was an guten Ideen vielleicht gemacht werden könnte. So, und das finde ich so schade, Wir haben nach wie vor gemessen an der Bevölkerungszahl die höchste Erfinderquote, aber die schlechteste Realisierungsquote.
Das ist alles in Amerika, wo das Geld lockerer sitzt für sowas. Ne?
Ja, Amerika, auch China, ja. Mittlerweile natürlich, es war auch mal Japan, aber und Korea, Südkorea, die sind alle viel mutiger. Und man braucht schon ab und zu mal etwas Mut, um etwas zu probieren und zu machen. Und wenn es nicht gleich klappt, dran zu bleiben und so weiter. Wenn wir das hier in Deutschland nicht bald kapieren, dann sind wir nur noch unter das Mittelmaß.
Sind wir das nicht schon?
Ja.
Hohe Energiekosten.
Ja, das sind ja die äußeren Randbedingungen, aber auch von der Mentalität der Menschen her. Ich meine, wer wagt es denn heute noch, einen Mund aufzumachen? Ne? Wer wagt es denn heute noch? Ich meine, wir haben ja hier von mir jetzt auch schon so viele Kommentare kommt, da würde ich ja verrissen werden. Ne?
Aber nein,
ich finde es einfach schade, weil wir haben so viele gute Ideen hier schon gehabt zum Thema Mobilität. Ich spreche nicht nur von Autos, sondern auch überhaupt das ganze Thema. Und ich habe in meinen 30 Jahren als Dozent habe ich so viele junge Leute motiviert, daran weiterzudenken und so weiter. Ich habe die angetrieben, ich habe die gefordert, ich habe die gequält. Ich war manchmal auch bei einigen natürlich deswegen verhasst, weil ich so ungnädig streng hinterher war, dass sie da an einem gewissen Thema weitermachen und nicht gleich aufgeben und sagen, oh, das langt schon. Ne? Mhm. Dafür werde ich von diesen Leuten, egal wo sie sind, und da sind fast alle Chefdesigner, sind mal bei mir mit auch als Studenten gewesen, wenn ich die heute treffe, die sagen, hätten sie mich damals nicht so gequält, hätten sie mir damals nicht die Rücken gestärkt und so weiter, wäre nie dahin gekommen. Ja? Mhm. So, und das sind lauter so einzelne Mosaiksteine, die vermisse ich heute einfach. Mhm. Dass die Leute an sich arbeiten, dass sie auch mal 120% bringen statt nur 80, ne? Und statt über Work-Life-Balance reden. Wenn einer von einer Sache fasziniert ist, dann muss er das machen. Gegen alle Widerstände. Und dazu gehört eben neben diesem Willen, dieser Neugierde und auch an sich selbst immer wieder zu arbeiten, natürlich irgendwo auch Mut, ist klar.
Aber das wird dann auch belohnt, manchmal.
Ja, oft, vielleicht nicht immer gleich.
Nee, nee,
genau. Aber irgendwann kriegt man das dann doch gesagt, dass, oh, das war aber toll, was sie da gemacht haben und so. Ja, oder es gibt dann andere, die dann sowieso sich auf die Schulter klopfen. Da kenne ich jede Menge Projekte. Ich habe ja in den letzten Jahren seit meiner Selbstständigkeit für viele Firmen gearbeitet und als Dienstleister ist man das ja gewohnt, dass man im Hintergrund bleibt.
Ja.
Und dort habe ich oft Dinge auch durchgesetzt, weil ich im Grunde am nächsten zu verlieren hatte, gegen die Meinung von manchen Vorstellen und dann, wenn es dann irgendwo auf der IAA oder sonst wo präsentiert wurde, dann, oh, da machen wir gegenseitiges Schulterklopfen und so, ne? Also haben wir toll gemacht, ne? Gut, ich meine, das ist das Los eben des externen. Aber mir macht es Spaß und ich helfe gerne. Aber ich bin auch so offen, dass ich den Menschen dann klaren Wein einschenke und sage, ganz klar, was nichts taugt, wo sie auf dem Holzweg sind. Mhm. Das kommt nicht immer gut an.
Kann ich mir vorstellen.
Ja.
Was gut angekommen ist, der R129 ist schon ein paar Mal gefallen. Wir müssen mal so einen kleinen Sidestep machen, weil das wahrscheinlich wirklich viele nicht so auf dem Schirm haben. Man verbindet sie immer mit Smart. Und das
ja,
ist
Smart
das
ist ja nur ein Projekt. Das ist genau, einfach, ja. Weil es mich quasi mein ganzes Berufsleben lang irgendwie begleitet hat in verschiedenen Phasen. Und auch wenn man mich damit verglichen wird, ich habe so viele andere Mercedes-Projekte gemacht, PKWs, LKWs, Transporter, Busse, Geländewagen, G-Modell habe ich mal gemacht und so weiter.
Also was haben Sie beim G-Modell gemacht?
Das Grunddesign dafür und die Konzeption, diese einfache Bauweise. War ich ganz jung noch dabei.
Okay.
Naja, den ersten Transporter, T1, da war ich auch sehr stark beteiligt. Viele LKW-Modelle habe ich dann gemacht. Ja, also um PKWs sowieso. Ich habe W201, das Grundkonzept damals die Projektgruppe, dann C126 ist klasse, dann auch 124er Baureihe natürlich, aber dann R129, den habe ich in allen Phasen, da haben wir drei Phasen gearbeitet, einmal noch kurz nachdem der R107 auf den Markt kam, das war noch ein bisschen Facelift, dann die große Frage, wie können wir das Thema Roadster überhaupt retten bei diesen ganzen Sicherheitsvorschriften über Rollbügel und so weiter. Mhm. Dann die Suche nach, wie können wir das schaffen, dass er nur dann da ist, wenn er gebraucht wird. Also der ausfahrbare Überrollbügel, und da haben wir auch im Projektteam dran gearbeitet. Dann die verschiedenen Designphasen, dann Chefwechsel von Geiger auf Sakko und Sakko dann ganz andere Richtung. Also ich habe die ganze Phase vom R129 mitgemacht.
Also der SL, vielleicht für Leute, die das kürzlich nicht kennen.
R129 genau. Ist der SL, der 89 90er. Auf den Markt kam. Genau, Mercedes ja. SL von 300 bis 500 SL, später sogar 600. Aber eines der letzten, ich sage jetzt mal, SLs, die mit wahnsinnig viel Innovationen und Neuheiten vollgestopft werden konnten, weil es einfach in der Firma gut lief. Und das Auto ist immer reifer und reifer geworden, immer schöner und ist heute ein absoluter Klassiker schon.
Ja, ne? Absolut.
Also, der ist jetzt nach gut 30 Jahren ein absoluter Klassiker. Ich habe selbst einen mir vor 12 Jahren wieder zugelegt. Halte ihn natürlich in Ehren. Also das Auto, wenn man damit auftaucht, ist für Leute, die es nicht so genau kennen, die sagen, erstens, sieht aus wie neu. Passt so, wie er ist. Kann man immer anschauen.
Hm. Ja? Ja, der hat noch so eine Eleganz, so eine zurückhaltende Eleganz, ja, die so nicht modisch ist.
Nicht stylisch.
Ja, genau.
Das Problem ist ja, dass heute sehr viele Autos sehr stylisch gemacht werden, sehr trendy, sehr modisch. Alle laufen den gleichen Fronttrends hinterher, alle den gleichen Aerodynamiktrends und so weiter. Ich kann über vieles schimpfen, weil ich war ja zuständig mal für Designkonzeption, also das ganze Packaging und eben strategisches Design, also die Strategie und dann eben auch Umsetzung. Das vermisse ich einfach, dieses Ganzheitliche, dass das Ganze ein Fahrzeug wird, was von der Funktion bis zur Ästhetik eine funktionale Nonchalance ausstrahlt, ohne irgendwas besonders in den Vordergrund zu schieben, sondern einfach unauffällig gut in allen funktionalen Disziplinen und als ästhetisches Objekt aus allen Perspektiven einfach sehr gut anzusehen ist. Da stimmen die Linien, das ist alles harmonisch und so weiter. Wenn Sie heute manchmal hinter einigen neuen Autos hinterherfahren, ich sage immer auch zu meiner Frau, wenn wir so auf der Autobahn so schräg versetzt hinter Autos herfahren, guck dir mal diese Gurke an. Unmöglich. Das sind Autos, die sind am Computer entstanden. Die hat man erst dann gesehen, als sie aus der Fräse rauskamen, quasi, ne?
Ja.
Wie sie aussehen. Aber wir haben früher jeden Morgen um 7, da hat man ja um 7 angefangen, da gab es keine Gleitzeit, jeden Morgen um 7 war Treffpunkt im Studio und wir haben die Autos von allen Seiten angeguckt, mit allen Kollegen und von Studio zu Studio, von Modell zu Modell und haben wirklich an den Dingen geschliffen. Mhm. Geschliffen, also verbal und dann mit den Modellbauern zusammen alles herausgeholt. Mhm. Die sind gereift, diese Produkte.
Ne? Da haben wir noch Zeit gehabt. Ne?
Da hat man etwas mehr Zeit gehabt, klar. Aber wir hatten noch viel weniger Leute. Mhm. Und wir haben uns das auch erlaubt, wir sind in R129, haben wir sogar fahrbar gemacht, das Modell mit kleinem Elektromotor, sind wir auf dem Hof rumgefahren mit anderen Autos im Vergleich.
Ja. Wahnsinn, ja.
Und dann hat man es erst auf die Straße gelassen.
Ja.
Und diese ganze Vorstellung dann, der ist im Fotostudio, da habe ich ja auch organisiert mit René Stau zusammen, kommt auch in dem Buch noch groß eine Geschichte.
Auch schon Gast bei mir.
Ja, mit dem verbinde mir auch eine lange freundschaftliche Zusammenarbeit, kann man sagen, weil wir haben den SL im Februar vorstellen müssen, der Weltöffentlichkeit, und Wir wollten nicht nach Südafrika oder Neuseeland oder irgendwo hin. Das war ja auch undenkbar eigentlich so. Und haben das bei ihm im Fotostudio gemacht. Wir haben eine Karibiklandschaft aufgebaut. Wir haben ein kleines Modellstudio aufgebaut. Wir haben den Designprozess gezeigt in verschiedenen Etagen des Fotostudios, wie sowas abläuft. Wir haben einen Straßencafé dort gemacht, auch da wieder. Die Journalisten, die wollten gar nicht gehen. Die haben sich alles toll angeschaut. Und dann ist das Auto dementsprechend gut positioniert worden. Mhm. Die haben Fotos bekommen, wie sie es haben wollten. Im Studio konnten sie es selbst machen oder schon auswählen. Ne?
Jetzt bekommt man mal wieder ungefähr einen Eindruck davon, wie groß das Studio von René Staudt ist.
Ja,
was seine eigene Dimension hat.
Ja, aber heute wird alles nur noch virtuell gemacht.
Ja.
Es wird per CGI werden aus CAD-Daten virtuelle Welt gemacht von Autos. Und dann passiert es eben, dass man dann, wenn die Autos dann wirklich auf der Straße sind, dass man denkt, Herrgott nochmal, wie kann man denn sowas machen?
Das Gute bis dahin ist aber, dass der Kunde es auch virtuell inzwischen bestellt. Das ist ja, dann auch eben. Schon egal, oder?
Der hat ja auch keine andere Chance. Der muss ja am Konfigurator schreiben. Der kann
auch nicht mehr Showroom machen. Genau, die Farben ungefähr abschätzen, hoffen, dass der Monitor richtig kalibriert ist.
Ich bin ja durchaus ein Freund von der Digitalisierung, aber nur nicht diese Schwarz-Weiß-Betrachtung. Sondern wissen Sie, ein Auto in diesen Wertsegmenten, das will ich erleben. Hm. Ich würde nie ein Auto kaufen, ohne dass ich es gefahren habe. Ja? Hm. Und schau mir das natürlich auch gerne an und so weiter, also auf dem Konfigurator. Und da habe ich viele, viele Gleichgesinnte, die sagen, Leute, also da kann ich mich nicht entscheiden. Und also, ne, ich muss das schon sehen.
Ja.
Aber egal, das ist die neue Welt. Aber auch vielleicht kommt man da wieder dann zurück zu einem gesunden Mix aus Realität und Virtualität.
Die wichtigste Frage, die jetzt allen Hörern, ich höre sie förmlich im Ohr schon schreiben, welchen SL und welches Baujahr haben Sie? Welchen Motor und welches Baujahr?
Kann man sagen? Ich habe Baujahr 94 vor der Modellpflege,
ja.
Weil danach ein paar Sachen mir nicht so gut gefallen. Gut, weil ich es nicht gemacht habe, aber nee, das erste Modell, letzte Baujahr,
ja.
500 SL, natürlich schön V8. Wenn ich schon so ein Auto habe und damit offen rumcruise, dann brauche ich einen V8.
Ehrlich gesagt, war es meine Hoffnung, dass sie wirklich so die reine Urform haben.
Ja, natürlich.
Also, ja, okay.
Nein, also da muss man auch sagen, wenn schon, denn schon. Ein hervorragendes Fahrzeug. Also ich habe ja noch ein paar andere Autos und meine Frau sagt mir, das ist ein Auto, mit dem können wir gerne auch in Urlaub fahren und so weiter. Das macht ihr Spaß und waren letztes Jahr damit im Tessin und dann mal im bayerischen Alpengebiet und so. Das war richtig schön. Das sind so die Dinge. Aber bei all diesen Dingen muss man immer wieder sagen, gute Autos entstehen nur mit wahnsinnig viel Leidenschaft. Mit guten Ideen, klar, aber mit sehr viel Leidenschaft, das auch umzusetzen. Oft gegen Widerstände, oft gegen Leute, die alles besser wissen. Man muss schon wahnsinnig viel Ausdauer haben, um ein gutes Konzept über die ganzen Stufen einer Produktentstehung rüber zu retten. Das ist beim SL uns gelungen, das ist bei manchen anderen Fahrzeugen uns eigentlich auch ganz gut gelungen. Wir haben uns Smart, bis er fertig war, bis Ende 96, da hatten wir auch durch unser eigenes Entwicklungszentrum in Renning, das Biohaus, mehr oder weniger freie Bahn, will ich nicht sagen, aber Freiraum. Freiraum, um das durchzuziehen.
Wie war denn die Zusammenarbeit mit Nicola Hayek, um diese Ideen auf einen Nenner zu bringen? Weil irgendwann mussten Sie sich ja von dieser Elektrogeschichte verabschieden, ihm schon beibringen, dass Radnabenmotoren nicht wasserdicht und zu schwer sind. Und es gab ja so ein paar Sachen, glaube ich, die da schwierig waren und die er einfach nicht einsehen wollte.
Kann ich ein ganzes Buch drüber schreiben, natürlich. Also, ich sag mal so, die Zusammenarbeit war anstrengend. Mhm. Sie war aber auch inspirierend. Sie war auch manchmal lästig. Und dann auch wieder gut, weil ich dann bei manchen Sachen von ihm gute Rückendeckung bekam. Mhm. Ich meine, Swatch ist im Grunde genommen war ja eine Ein-Mann-Firma. Ne? Also es war Hayek und
da
standen ein paar Leute noch, die im Grunde genommen ihrem Chef gefolgt sind, sage ich mal. Mhm. Er war die entscheidende Person, eine Marketingkanone durch und durch. Ich habe also mehrere Veranstaltungen auch erlebt, wo er die Swatch-Leute eingenordet hat und so weiter. Super gut. Wir haben einige tolle Sachen gemacht, wo ich sage, das hätte man von Mercedes-Seite aus nie so machen können. Mhm. Das eine war Atlanta 96, Olympiade, wo wir als Autohersteller quasi unser neues Konzept gezeigt haben, als Showcar. Obwohl GM damals natürlich als Fahrzeugsponsor keinen anderen zugelassen hat und durfte kein Auto zeigen. Mhm. Aber er hatte den Swatch-Pavillon. Und im Swatch-Pavillon hat er alle Promis begrüßt, die ja die Swatch-Uhren oder die Omega vor allen Dingen trugen, und alle in das Auto reingesetzt. Besser ging es nicht.
Ja, klar.
Also da, in solchen Sachen war der schon genial, und seine Verbindung zu anderen Prominenten. Also er hat das schon geschickt zu vermarkten gewusst. Gleichzeitig hat er aber auch Dinge versprochen in der Öffentlichkeit, wo ich sage, Mensch, da hätten wir lieber den Mund halten sollen. Oder einfach, wir sehen diese Zahl, 200.000 und irgendwann 1 Million Autos pro Jahr. Sag Herr Hayek, wie kommen Sie auf diese Zahl? Ja, man muss doch sagen, wohin wir wollen und so weiter. Ja, sage ich, aber es ist nicht realistisch.
Ja.
Weil die Zahl 200.000 entstand dadurch, als wir das Fabrikkonzept gemacht haben, hieß es, okay, wir machen 2-Schicht-Betrieb. Wie viele Autos könnt ihr da bauen? Ja, 126.000 im Jahr. Wenn wir 3 Schichten machen und alle Sonderschichten, und die erlaubt sind von den Gewerkschaften her, 3,5 bis 4 Schichten, wie viele Autos kann man in der Fabrik bauen? Dann haben wir irgendwann errechnet, ja, so 200.000. 2 Tage später verkündet er das in der Presse.
Ja.
Ziemlich unüberlegte Sachen, und das hat mich manchmal an ihm dann schon geärgert, ja, weil er einfach Dinge versprochen hat, die uns unter Druck gesetzt haben sowieso,
ja,
aber auch an denen man immer wieder gemessen wurde.
Richtig.
Und man, wir haben nie vorgehabt, so viele Autos zu planen. Wir haben gesagt, wir haben für Europa gesagt, wenn wir mal 100.000, 110, bei 100.000 war Break-Even, also von der Seite her kein Problem. Ne? Ja. Haben wir auch die ganzen ersten Jahre geschafft.
Mhm.
Das waren Sachen, gut, andererseits seine Art und Weise als Verwaltungsratspräsident, die ja im Wechsel mit dem Werner war schon anstrengend. Sonntags morgens um 6, wenn er aufgewacht ist, ist ihm irgendwas eingefallen, dann hat er mich angerufen. Ja gut, aber auch da muss man mit fertig werden.
Ja.
Aber das ist halt das Problem in solchen Joint Ventures. Und wir hatten mittwochs den Termin, meine 2 Kollegen, waren ja damals nur 3 Geschäftsführer, mittwochs in Biel, donnerstags Berichterstattung in Nürnberg. Ja, anstrengend.
Ja, man sitzt da so zwischen den Stühlen. Einmal hat man den Großkonzern, Mercedes,
ja,
und dann...
Wir waren ja von beiden abhängig.
Ja, genau.
Ja. Dann die Vertragsverhandlungen. Er wollte unbedingt 50-50. Mhm. Ja, und sagt, Hayek, wir brauchen 51%, weil wir sind Autofirma, und sonst... Erstens bringt es uns nichts, zweitens, wer will die Verantwortung übernehmen? Sie sind kein Autohersteller.
Mhm.
Einer muss die Verantwortung haben.
Und er hat es ja nachher auch gemerkt, als die Entwicklung immer teurer wurde.
Ja, gut.
Da kommen wir auch noch drauf.
Ja, gut. Es lief alles eigentlich recht gut. Wir haben auch das Fabrikkonzept sehr stark mit seiner Unterstützung auch machen dürfen. Das Konzept ist aber schon bei uns vorher entstanden, schon in der Vorphase, bevor wir überhaupt mit Hayek geredet haben.
Mhm.
Also hatten wir schon dieses Plus, Smart Plus Fabrikkonzept ohne, mit direkter Andehnung, ohne Hochregallager und so weiter. Das ist ja alles bei uns im Team entstanden. Die ganze Geschichte bekam dann eine ziemlich starke, ich will nicht sagen, gleich sagen, eine Kehrtwendung, aber auf jeden Fall eine total andere Richtung, als Schrempf Vorstandsvorsitzender wurde. Ne? Aber das sind jetzt Internas, da kann ich nicht drüber reden. Es ist einfach so, es war völlig anders. Andere Ziele, es war nicht mehr meine Welt. Ja, und dann war es eben so, ich bekam einerseits Angebote von Erwin Hümer schon vorher, weil ich war bei Hümer im Aufsichtsrat, schon lange auch befreundet mit der Familie.
Also bei dem Wohnmobilhersteller.
Ja, ja, aber der hatte ja mit einem Riesenkonzern auch aufgebaut, ging an die Börse, und ich bin Aufsichtsrat geworden dort. übrigens mit Unterstützung auch vom MIFA. Und ich sollte für ihn ein Entwicklungszentrum aufbauen für seine ganzen Marken, parallel zu meiner Lehrtätigkeit im Pforzheim da. Mhm. Und das habe ich auch dann 1998 gemacht. Das war eigentlich für mich dann der erste Start zur quasi in der Selbstständigkeit. Und ich habe mich ja dann 2009 komplett selbstständig gemacht mit der Team Mobility und den Aktivitäten, wo ich dann wirklich für alle Mobilitätsbranchen arbeiten konnte und das an Projekten angenommen habe, was mich gereizt hat.
Was war denn eigentlich in der Öffentlichkeit das Problem, warum Sie dann gegangen sind? War der Elchtest, oder? Der war auch nochmal ein Riesenproblem für den Smart.
Das war eine A-Klasse.
Ja, genau, A-Klasse, aber man hat dann auf den Smart geschickt und gesagt, Moment, der ist
der
ja auch
der muss
hoch.
Ja auch.
Da
ja.
passt ja auch was nicht.
So, und wir hatten selbstverständlich auch ein kurzes, hohes Auto im Grunde genommen. Aber unser Auto ist ja eigentlich als Elektroauto mit schwerer Batterie umgebaut worden oder gedacht worden. Dass es dann nur mal einen Verbrennungsmotor drin hat, war ja auch nicht unbedingt das Ziel. Dann haben wir aber versucht, über elektronische Abregelsysteme gewisse Grenzsituationen auszuschalten.
Ja. Wie fanden Sie dann als Außenstehender den Smart? Also als Sie dann auf die Straße kamen, haben Sie da das?
Ja, gut, der war ja fertig.
Genau.
Ich habe ihn da fertig gemacht eigentlich und dann ist er nochmal leicht überarbeitet worden. Kam dadurch auch ein halbes Jahr später, dreiviertel Jahr. Also IAA 97 war ja unser großer Auftritt.
Genau, so und kurz
sehr danach. Viel Sympathie auch in den Medien damals übrigens, ne? Zumindest international. Klar, ich habe auch einen der allerersten, habe ich immer noch, fein immer noch, gerne auf Mallorca. Das ist für mich immer noch, ja, der U-Smart. Hm. Danach, zweite Generation ging auch noch. Jetzt haben wir jetzt auch schon seit 6 Jahren als Elektro-Smart. Tolles Auto für alle Kurzstreckenfahrten.
Ja, da war ja eigentlich Ihre Idee.
Ja,
dann noch mal finalisiert,
ja, das war, ne? Begann schon 2006 mit der 100er Flotte für London,
ja.
Die exakt auf dem Konzept aufbaute, was wir 97 fertig hatten. Mhm. Allerdings damals als Gegenentwurf zu den Radnabenantrieben vom Hayek. Mhm. Und Sie haben mir mal vorher gefragt, wie ich dem Hayek das beigebracht habe. Wir waren in Laredo, in Mexiko, also bei einer mexikanischen Grenze auf der Teststrecke und haben dann alle Prototypen getestet. Unsere Benziner kamen schon von Kanada runter, ganze Flotte, 12 Stück. Einmal quer durch die Staaten gefahren, problemlos. Mhm. Dann haben wir in Laredo schlecht Wegstrecken gemacht, alle Extremtests. Und da hat uns Hayek halt auch einen hingestellt. Ich durfte ja nicht alles sehen, weil ich habe zwar die Leute auch bei mir mit dem Team gehabt, die Leute aus Biel, aber mit 4 Radnabenantrieben. Und ich habe das Ding dann gefahren über Belgisch Block, so heißt das, also Schlechtwegstrecke. Und dann ist halt nach einer relativ kurzen Strecke sind die, wie soll ich sagen, die Achsen auseinandergeflogen, weil sie diese ungefederte Masse nicht vertragen haben.
Ja.
Das musste ich dann ja dem Herrn Hayek per Telefon melden, weil der wollte noch wissen, wie alles gelaufen ist. Ja, können Sie sich vorstellen. Ich meine, wir hatten damals eine Alternativlösung mit einem Zentralmotor, Elektromotor, Batterie und dem Fahrersitz, wie immer vorgesehen. Und das Ding haben wir in Run heimlich immer gemacht, ohne dass er das wusste. Das ist dann erst leider 2006 realisiert worden, im Grunde am gleichen Grundkonzept. Ein bisschen andere Batterie, weil es dann schon die ersten Lithium-Batterien gab. Ne?
Haben Sie sich mal diese japanischen K-Cars angeguckt oder so im Vergleich? Ja, weil Ihr Grundkonzept, was ich ja ganz erstaunlich finde, war ja immer auch Heckantrieb. Das war ja immer genau eigentlich das Konzept, was Sie in den 60er Jahren aufskizziert haben. Bei Heckantrieb, diese Sandwich-Bauweise mit dem doppelten Boden und
ganz einfach
und die gleichen Maße.
Elektroantriebe machen sowieso kleine Autos mit einem Heckantrieb, kann das Auto 20 bis 30 cm kürzer werden erstmal. Hm. Und wir hätten nie die 2,50 m quer einparken gepackt mit einem Frontantrieb. Hm. Nie und nimmer. Es geht nicht. Weil dieser Block, egal wie klein der Motor ist vorne, dringt in den Fußraum ein und da schaffen sie überhaupt keinen Crashtest. Mhm. Und beim Smart, mit dem Heckunterflurantrieb und der Batterie und runter, hatten wir natürlich vorne ideale Bedingungen, die Crashzone, die kurze, aber das geringe Weg braucht auch nur eine kurze Crashzone, ideal auszulegen. Und mit der Trillionzelle, die ja diese steife Nussschale darstellt, haben wir im Grunde genommen das Sicherheitskonzept gelöst. Wir haben Insassenverzögerungswerte von der E-Klasse erreicht.
Mhm. Ja, faszinierend eigentlich. Ne? Ja. Das war, aber auch das Raumgefühl ist ja irre in dem Auto.
Ja,
das war von Anfang an.
Raumgefühl, in welchem Auto kann man so bequem einsteigen und sitzen?
Ja. Ne? War das eigentlich eine zufällige Begleiterscheinung, weil sie die Akkus im Unterboden unterbringen mussten? Oder haben sie von Anfang an gesagt, man muss in so kleinen Autos hochsitzen, sonst hat man nicht das gute Gefühl?
Immer so. Schon bei meinem ersten Konzept, schon 69 hatte ich das schon.
Und es war auch immer für sie klar, dass das natürlich kein höher, schneller, weiter Auto werden würde, sondern höchstgespeichert 100 oder 110, also das ist für den Startauto.
Wir hatten sogar zu Anfang überlegt, ob es sogar auf 100 begrenzt und 105 haben gesagt, damit es wenigstens auf der Startautobahn mitfahren kann und so. Es war nicht als Universalfahrzeug gedacht. Mhm. Ich meine, ich bin mit dem Smart, den ersten, auch damals mit meinem Sohn zusammen nach Barcelona gefahren und mit der Fähre nach Mallorca rüber. Es geht alles.
Ja, klar.
Ja. Erstaunlich sogar. Aber dafür ist das Auto nicht gedacht. Mhm. Wozu auch? Dafür gibt es andere Autos. Ja. Ich bin sowieso ein absoluter Gegner von diesen Allerweltsautos, die alles ein bisschen können, aber nichts richtig.
So, kann ich nachvollziehen.
Ja, was soll das? Ja. Solche Autos, gucken sich doch die ganzen Familien an. Die kaufen sich Autos, die sie einmal im Jahr für den Urlaub brauchen und vielleicht nochmal zweimal Wochenende, um die Oma zu besuchen oder sonst was mit Familie. 80% der Zeit Minimum fahren die eine Menge Blech und Gewicht durch die Gegend. Hm. So, und wenn ich das sehe, also es ist doch jetzt nur zu lösen, dass man sagt, okay, wie kombiniere ich die vorhandenen eigenen Fahrzeuge oder das eigene Fahrzeug mit anderen, die ich mir schnell zunutze machen kann. Das ist immer noch nicht richtig gelöst. Mhm. Und wenn Firmen dieses Carsharing-Thema oder wie auch immer On-Demand-Thema nicht ernsthaft betreiben, dann sind sie in Zukunft für mich nicht ein Mobilitätsanbieter. Dann sind sie ein schmalspuriger Luxusautoanbieter halt. Ne?
Mhm, ist schon was dran. Habe ich mich übrigens lange darüber geärgert, dass diese ganzen Carsharing-Anbieter in der Großstadt, ich habe lange in München gewohnt und da habe ich immer diese Smarts genommen. Ich habe immer nach Smart gesucht, weil man die überall hinfeuern konnte.
Ja, also und die
sauber überall meistens einparken konnte.
Ja, und am Flughafen, wenn ich nach Berlin komme, da habe ich immer ausgebucht.
Ja, und kommen immer eigentlich doppelt parken, jeder Parkplatz. Ja. Was ist jetzt bei Carsharing? Audi A4, sind ja auch wieder alles große Autos. Es ist eigentlich, finde ich, den Kerngedanken und wieder sitzt jeder nur alleine drin. Und gerade bei diesen Sharing-Autos für die Stadt verstehe ich es überhaupt nicht, dass man nicht die kleinsten verfügbaren Autos nimmt.
Absolut. Aber wie auch immer. Wir denken, und das ist auch, wenn wir wieder zurückkommen auf Autoentwicklung. Ich habe neulich gerade ein Statement abgegeben, das kommt demnächst auch öffentlich, wo ich gesagt habe, wir denken Autos immer noch für Privatleute. Mhm. Dabei sind mittlerweile je nach Marke 60, 70, 75% Flottenautos, Dienstwagen und Flottenautos. Diese Autos müssen ganz andere Ansprüche erfüllen. Mhm. Das ist nicht für eine Familie, die sich das dann für die nächsten 7, 8 Jahre kauft. Ja? Und auch nur schön pfleglich behandelt und so weiter. Mhm. Stattdessen sitze ich in Autos, wo zig andere Menschen vor mir schon im Sommer geschwitzt haben, die in keinster Weise praktisch sind für unterschiedlichste Anwender und so weiter. Deswegen, wir müssen doch mal wegkommen von diesem Privatauto-Konzept. Wir brauchen modular gestaltbare, nutzbare und auch austauschbare Elemente von verschlissenen Teilen und so weiter, die dann ein anderes Grundkonzept vom Fahrzeug ermöglichen. Wir hätten jetzt die große Chance gehabt mit diesen ganzen Skateboard-Plattformen, was wir übrigens als erste gemacht haben, 2007, 2008. Habe ich das erste Skateboard-Chassis gemacht mit dem Teamo-Projekt, ist leider jetzt außerhalb in der Ausstellungshalle. Da hat noch kein Mensch daran gedacht, konsequent im Unterboden alles unterzubringen. Mhm. Batterien, mittragende Rahmen, Elektroantrieb, entweder Radnamen oder zentral, unterm Boden und so weiter. Und darüber ein Tanzboden, in dem man machen kann, was man machen will, für alle Zwecke. Aber Autos, die im Carsharing sind oder im Mietwagen und so weiter, haben ganz andere Bedingungen zu erfüllen. Mhm. Oder wozu muss ich alles, was ich einmal im Jahr vom Urlaub brauche, immer das ganze Jahr mit mir rumschleppen? Mhm. Nicht zu Ende gedacht. Deswegen, es gibt noch so viel zu tun. Und gerade wenn ich habe ja immer noch ab und zu Studenten hier, die ich betreue. Ich sage mir, Leute, ihr habt die Zukunft noch vor euch. Da gibt es noch so viel zu tun. Aber bitte macht's doch jetzt endlich mal.
Also nicht ganz unrecht, leider. Ja.
Ja, aber das Problem ist da ja auch, wenn ich ein Benchmarking mache, eine Wettbewerbsübersicht machen lasse von denen, dann kriege ich alles das, was in Google und sonst wo drin ist. Dann sage ich das, Leute, das kann ich auch machen. Kann ich auch ein Portier geben.
Aber ich finde, so ein Cybertruck trifft das schon ganz gut, die Zukunft, oder? Da ist doch alles umgesetzt.
Oh nein, bitte.
Dass jedes Problem löst, wo da jeder gefragt hat. Wie haben Sie denn den Toyota IQ gefunden, als der rauskam? Der hat ja nochmal einen Sitz mehr und der hat aber einen Frontmotor. Und
den IQ, den habe ich damals eigentlich nett gefunden, weil er einerseits ein bisschen breiter war. Wir haben damals, sagen wir so, dieses schmale Fahrzeug zu Anfang, die erste Generation, war mal geplant auch für Japan und zwar unter dieser K-Car.
Genau, aber dann muss der schmaler werden. Ne?
Und damals war 1,40 maximale Breite.
Genau, ja, war das schon wieder zu breit. Ne?
Da war ich mir mit einigen Leuten unnötig. Ich wollte es damals schon 1,50 breit machen, weil ich auch einfach ein bisschen mehr Schulterbreite haben wollte und auch Seitcrash und so weiter. Gut, das haben wir anders gelöst. Aber das K-Car-Maß, was heute übrigens dann 1,50 ist, damals war es 1,40, hat Toyota ja dann ausgenutzt. Ne? Und hat es sogar noch breiter gemacht. 1,70 breit. Ja, aber Frontantrieb und so, nee, also ansonsten war das für mich ja nur Smart-Konzept, ein bisschen anders interpretiert. Ne? Also von der Seite her.
Das ist lustig, ich mache noch einen zweiten Podcast, oder darf ich mitmoderieren, der heißt Future Classics. Da reden wir über Autos, vornehmlich 90er, Anfang 2000er, die vielleicht noch nicht so als Klassiker entdeckt sind. Auch Alltagsautos. Haben wir auch schon über den ersten Smart gesprochen, Prädikat Future Classic und auch über den Toyota IQ. Und da sind wir tatsächlich vielleicht, also da haben wir noch nicht miteinander gesprochen, da haben wir noch nicht so viel vorbereitet, aber da sind wir auch drauf gekommen, dass der Toyota, so toll der vielleicht ist von den ganzen Maßen und Fahrleistungen und so, ich meine, der fährt ja 170, was der Wagen eigentlich auch nicht bräuchte, da haben wir gesagt, der ist eigentlich viel zu bieder. Und ich finde das jetzt interessant, wo Sie sagen, Sie haben sich bewusst einen Kooperationspartner gesucht wie Swatch, der eben nicht aus der Autoindustrie kam. Und der Toyota, das ist einfach ein ganz normales, biederes, kleines Auto.
Kurzes, verkürztes Auto.
Der aber gar kein Image in sich trägt, was
begehrenswert
macht.
Das ist das Problem, dass viele Autos enorm austauschbar sind. Und dieses ikonische Design, auch dieses B-Color, also mit Trigonzelle abgesetzt als Stahlzelle von den Kunststoff-Body-Panels, ne? Das ist so ikonisch und signalhaft. Also nur ein Beispiel. Ich habe einen Enkel. Und ich war mal im Kindergarten und ein bisschen geholfen, dann malte eine ausgewählt. Dann habe ich mit denen was gemacht und dann habe ich gesagt, komm, Kinder, malt doch mal Autos. Ne? Und dann habe ich denen so ein bisschen vorgezeichnet und dann haben die aber angefangen. Wissen Sie, welche Autos gezeichnet worden sind? Am häufigsten war wirklich ein Smart. Mhm. Und immer diese typische Grundform. Da habe ich gedacht, das gibt's doch nicht.
Die wollen sich bei Ihnen einschlagen.
Nein, das haben wir ja nicht gewusst.
Nein, ich weiß.
Das war schon erstaunlich. Und früher war es, ich habe das ja auch früher schon gemacht mit meinen eigenen Kindern, da war es oft der Käfer. Und das hat mir schon auch gezeigt, muss irgendwas machen, was einzigartig ist. Und das kann man auch über Jahrzehnte pflegen.
Das Tolle ist übrigens, und das haben wir auch nochmal so formuliert beim Smart, absolut klasselos. Ne?
Sie schneiden gerade ein Thema. Ich beobachte ja immer die Leute, die in den Autos sitzen. Mhm. Klar, wenn sie blöd fahren, sowieso. Aber ich schaue mir besonders natürlich an, wer in den Smart drin sitzt.
Ja.
Da finden sie alles.
Ja.
Und alle sind irgendwie happy oder gut gelaunt, machen keinen Blödsinn im Verkehr und so. Das sind angenehme Verkehrsteilnehmer.
Mhm.
Dann gibt es eine andere Kategorie, ich nenne jetzt nicht die Marken. die sind sowas von ätzend und die Typen, die da drin sitzen, da weiß ich schon alles. Mhm. Ja? Deswegen, diesen Imagefaktor, diesen Sympathiefaktor könnte man sowas von nutzen. Weil, wie Sie schon sagen, mit dem Auto sind Sie klassenlos. Sie können mit dem Smart überall hinfahren.
Das ist jetzt vorbei. Jetzt ja. Mit dem neuen Smart, der SUV imitiert, ist das vorbei. Ja. Der sieht zwar nett aus, muss man sagen, vom Design her ist er noch sympathisch. Nein, aber er ist nicht mehr... Er ist
relativ gelungen, finde ich auch noch ehemalige Smart-Leute. Teilweise kenne ich sie noch gut.
Ja. Aber er hat nicht mehr dieses Einzigartige. Es ist ein Kleinwagen geworden. Also
jetzt als nehmen SUV. Sie doch mal die heutigen Autos und nehmen mal diese großen, überdimensionalen Markenzeichen weg. Mhm. Und Sie als Autokenner werden vielleicht noch den einen oder anderen
kennen. Nee, ich erkenne es auch nicht. Nee. Ich erkenne es auch nicht mehr.
Und wenn ich mich schon schwer tun, Sie sich schwer tun, Sie sollen eine signifikante Form sich jetzt noch einprägen. Mhm. So, und das ist völlig unterschätzt worden, der Vorteil von solchen ikonischen Designobjekten.
Sind doch eigentlich nur noch Retro-Autos, oder? Machen Sie es vor. Also ich finde jetzt, Kia hat eine eigene Linie. Aber
Sie wagen was. Mr. Peter Schreier.
Richtig, genau. Aber ansonsten hat man...
Der schätze ich auch hoch ein. Der hat auch vieles probiert. Ja. Natürlich auch manche Sachen daneben gegangen. Aber er ist nicht so trendy wie die anderen. Also sind viele andere, die sehr, sehr trendy sind. Ja, aber komm, das ist ein Thema... Kann ich reden?
Können wir stundenlang drüber reden. Erzählen Sie mal ein bisschen, was Sie jetzt machen mit T-Mobility.
Was ich jetzt mache, ich habe es jetzt allmählich ein bisschen runtergefahren. Wir haben in den letzten Jahren, sag ich mal so, viele Fahrzeugprojekte, aber als komplettes Ökosystem, nenne ich es mal, gestaltet. Mhm. Viele im gewerblichen Bereich und damit angefangen habe, die Nutzer haben wir genau bei ihrer täglichen Arbeit oder Nutzung von diesen Fahrzeugen beobachtet, analysiert und so weiter. Das habe ich mit Sternen gemacht, mit jungen Mitarbeitern. Wir haben dabei so viel erfahren. Dann haben wir mit den Fuhrparkleuten, Chefs gesprochen, wo die heute ihren Ärger mit haben. Und daraus sind Fahrzeugkonzepte entstanden von kleinsten Fahrzeugen. Hier vorne steht da so ein Chassis, wir müssen es gleich nochmal angucken, das Teomo. Kleines Lieferfahrzeug anstatt dieser blöden, sperrigen Lastenräder. Total unsicher, nicht wettergeschützt und so weiter, habe ich ein kleines Fahrzeugkonzept mit 3 Meter und 2 Euro-Paletten geschaffen, was für die Belieferung von Städten, auch in Fußgängerzonen und so weiter, ideal ist. Und da sind wir auch jetzt noch dran, das weiter auszubauen. Einiges können Sie vielleicht auf unserer Website.
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen. Oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Doch sehen.
Die Jungs verlinkt es in den Shownotes.
Mhm. Ja. Also... Teomo hat gemacht, Teomo war damals die erste Skateboard-Plattform. Dann dieses Yukon-Projekt, wo wir das Thema Superleichtbau gemacht haben. Schauen Sie sich mal diese Säulen an der Vorne.
Also wir sitzen, muss man dazu sagen, in der Motorworld in einem Konzept, ja, sagen wir mal Kleinlaster, sollte es eigentlich sein, oder die Plattform?
Ist eigentlich ein
Sprinter,
Transporter, 6 Meter Länge, wie so ein Sprinter.
Genau, mit mal, verschiedenen Aufbaukonzepten.
Der aber viel mehr Innenraum hat, der neues Fahrradplatzkonzept hat, also Cockpit der Zukunft. Und in einer super Leichtbauweise gebaut wurde, um Gewicht zu spannen, das heißt, um Nutzlast herauszuholen für die Grenzen, die es in der Stadt gibt, nämlich 3,5 Tonnen mhm. Gesamtgewicht, um überhaupt noch in die Städte reingelassen zu werden, gerade in Südeuropa und so weiter. Und gleichzeitig viel zu transportieren, weil die Versorgung der Städte ist das größte Problem, das mit den richtigen Fahrzeugen zu machen, die natürlich elektrisch, also Zero Emission sein sollten. wir haben es geschafft, durch Zusammenarbeit mit Airbus, mit entsprechenden Herstellern, Technologien zu nutzen, die ganz einfach herstellbar sind, aber die leichtesten Bauweisen, nämlich kohlefaserverstärkte Kunststoffteile zu machen, weil sie in einem neuen Fertigungsverfahren sind. Schauen Sie sich diese Säulen an. Mhm. Das Problem einer typischen A-Säule oder B-Säule im Fahrzeug ist, dass sie sehr komplex mit mehreren Felsen und Abdichtschwungen und so weiter gemacht ist. Wir haben ein durchgehend gleiches Profil im Pultrusionsverfahren, so heißt das, wie es bei den Airbus A350 verwendet wird für die Stringer, die also die ganze Zelle stabilisieren, und haben gesehen, dass man das sehr günstig herstellen kann und haben das im Prinzip übernommen und die Scheibe außen drüber gehen lassen. Ja? Mhm. Dadurch haben wir einen teuren Werkstoff, der sehr leicht ist, genutzt, um die bestmögliche Steifigkeit, Überschlagssicherheit zu kriegen, aber günstigst herstellbar ist. So, und das sind so ein paar Ansätze. Gleichzeitig hier im Innenraum, wir haben außen die Digitalisierung. Wissen Sie, die ganzen Transporter, die in der Stadt rumfahren, die haben eine Beklebung drauf, die ist statisch. Und wir haben festgestellt, solange das Fahrzeug steht, ob an der Ampel oder auf dem Parkplatz oder über Nacht und so weiter, könnte es aktiv werben. Wir verkaufen also Werbefläche durch eine interaktive Werbung an der Frontpartie. Viel interessanter als Wege, andere Dinge.
Ja.
Wir haben das hier 18 gezeigt. Wer macht's jetzt? In China haben wir es jetzt gesehen. Ja. Weil das kann man schlecht patentieren lassen, sowas. Ne?
Ja.
Und so weiter. Hier stecken jede Menge Ideen drin, vom Chassis sowieso, wo wir eine sehr leichte Bauweise geschaffen haben. Wir haben diese sogenannte Booster-Rumpfform. Ich habe Ideen aus dem Bootsbau übernommen. Ich habe mich mal mit Yachtdesign und so weiter beschäftigt. Bootsdesign. Ich habe viel gelernt von den Rumpfdesignern. Diese Vorteile genutzt, in anderen Bauweisen übertragen auf den Fahrzeugbau. Und das ist meine Arbeit, dass ich mich löse von den klassischen Bauweisen und schaue in anderen Branchen, was geht da. Ich bin im Moment gerade unterwegs, wie man gewisse Bauteile in Holz machen könnte. Also nachwachsenden Rohstoffen.
Ja.
Weil alles, Aluminium ist alles gut und schön, aber hat einen sehr hohen Energiebedarf. Auch Stahl. Ne? Also jetzt vom grünen Stahl zu reden, das ist ja, ich sag mal, schon leicht gesponnen, aber ich suche nach anderen Alternativen. Man muss dazu aber die Bauweise haben. Unser Bootsrumpf ist so gestaltet, dass man ihn auch aus entsprechend warm verformten Holz machen könnte.
Ja? Faszinierend eigentlich, dass man jetzt mal mit Holz anfängt.
Nochmal gewichtssparender.
Ja.
Und durch diese spezielle Form, es gibt nichts Steiferes als ein Bootsrumpf von einem Offshore-Rennboot, ja, wenn Sie das nachmachen, diese Form. So, und so steck ich viel Geist rein in Entwicklungen, die sich lösen von den heutigen klassischen Bauweisen. Problem ist für mich, dass dann die Firmen kommen und sagen, ja, tolle Sache, aber das passt ja so nicht in unsere Fabrik rein.
Ja? Ja.
Die haben wir ja stehen und da sind Milliarden Investment drin und so weiter. Und da bewundere ich dann immer wieder so einen Elon Musk, der einfach sagt, vergiss alles, was ihr heute gemacht habt. Der macht Großgussteile, auch eine Sache, die wir hier bei dem Tiamo-Projekt schon hatten, um einfach Kosten zu sparen, aber das geht nur, wenn man das von vornherein so macht und auf der grünen Wiese startet. Dann macht das
einfach. Komplette Heckpartien eigentlich.
Ich habe sein Buch gelesen. Ich muss ehrlich sagen, in vielen Punkten verstehe ich ihn gut. Er ist zwar sehr ultimativ, aber der macht's einfach. Und das ist auch etwas, was ich ja immer wieder sage, auch was machen die Chinesen anders als wir und so weiter. Die machen's einfach. Mhm. Die geben sich auch mit der 90%-Lösung mal zufrieden. Und bessern aber dann schnell nach, wenn sie feststellen, dass es noch nicht ganz gut ist.
Das Problem in China ist natürlich immer noch so ein bisschen, da wird dann viel subventioniert, um quasi die Autos schnell in den Markt zu drücken.
Aber
und
das
auch
ist nicht die,
externe
das
Märkte
darf nicht sind. Die alleinige Entschuldigung sein. Ich muss sagen, ich habe China seit 2010 sehr gut im Blick, weil ich sehr oft drüben war und auch für chinesische Firmen schon gearbeitet habe oder deutsche Firmen, die in China produzieren. Was sich dort in diesen 14 Jahren getan hat und was sich hier bei uns tut und wir immer sagen, ja, aber die und die Strategie und Subventionen und Fünfjahresplan und so weiter. Ne? Die sind Pragmatiker, die machen es einfach. Mhm. Das waren wir aber auch mal.
Das ist schon lange her, ne? Wann haben wir das aufgegeben?
Ja.
In den 90ern.
Ja.
Ja, mit dem Shareholder Value, da haben wir eben schon, das Wort ist ja schon gefallen.
Das ging da tatsächlich bis Anfang 90 noch.
Ja, dann kam der neue Markt und auf einmal hat man gemerkt, Mensch, wenn man da Geld reinsteckt, dann wird das verzehnfacht in kürzester Zeit.
Ja.
Innerhalb eines Jahres. Und dann mussten die großen Konzerne irgendwas bieten, um weiterhin attraktiv zu sein.
Gründe. Also das haben wir ja vorher auch schon einige aufgezählt. Aber das ist einfach schade, weil wir konnten es doch.
Ja.
Wir können es auch noch. Man muss nur den Leuten den freien Lauf lassen und man braucht ein paar unternehmerisch denkende Vorstände und Unternehmer, die leider immer weniger werden, weil immer mehr mittelständische Unternehmer, die verabschieden sich entweder im Ruhestand und haben keine Erben, die es machen wollen. Mhm. Ich habe viele betreut, das ist, sie haben mir gefragt, was mache ich sonst? Ich berate sehr viele Firmen, auch Lieferanten natürlich, die jetzt nicht wissen, wo geht es jetzt lang, was soll man jetzt tun? Mhm. Jetzt haben wir gerade alles investiert in Elektromobilität, jetzt kommen die Stückzahlen nicht.
Mhm.
Ja?
Mhm.
Ja, das andere haben wir aber ruhen lassen oder verkauft.
Nicht weiterentwickelt.
Ja, geht's noch? So, und jetzt berate ich diese Firmen und sage, was können wir zusammen und was könnt ihr mit euren Kompetenzen und euren Maschinen machen? Mhm. Wo ist der Markt? Das heißt, ein Lieferant muss heute wissen, wie wird sich der Markt entwickeln? Was könnte gebraucht werden in ein paar Jahren? Und dürfen sich nicht mehr verlassen auf die Hersteller, weil die haben den Zahlen vorgegaukelt, Stückzahlen, die in keinster Weise kommen. Und das.
Da haben Sie auch Erfahrungen mit Nicola Hayek gemacht. Also,
natürlich.
Das kennen Sie, deswegen, Sie auch schon.
Das hält mich fit, sag ich mal.
Das glaube ich.
So reinzudenken. Ich bin sehr an den Familien dran und Entscheidern, die auch mich immer zu den wichtigen Sitzungen dann dazu holen. Und das ist etwas, was mir richtig Spaß macht. Ich bin von zu Hause aus Familienunternehmer gewohnt und kann mich in die Denke von Familien reindenken, die und deren Probleme, sie denken ja langfristig.
Mhm.
Und aber denen den Rat zu geben, wo es lang gehen sollte und wo sie sich verstärken müssen und was sie lieber abstoßen sollten, auch wenn es noch so lange funktioniert hat und so weiter.
Mhm. Ganz interessant. Also Sie sind noch viel unterwegs. Teammobility.de ist Ihre Seite. Ich habe das auf jeden Fall nochmal verlinkt unter dem Podcast. Dann kommen wir zu meiner letzten Frage.
Ja.
Und zwar, das ist immer die letzte 50-Liter-Frage. Die letzten 50 Liter Sprit in welchem Auto und auf welcher Strecke würden Sie die verfahren?
Die letzten 50 Liter Sprit?
Ja.
Auf jeden Fall irgendwelchen Bergstraßen. Mein Sohn hat mir jetzt zum Geburtstag diese Tour geschenkt, die ja vom Salzburgring aus losgeht und dann auch Großglockner, Hochalpenstraße und so weiter, die ich früher schon als mit Testautos gefahren bin. Auf jeden Fall eine Mischung aus schöner Küstenstraße, Bergen, nicht nur Serpentinen, sondern auch mal, wo man richtig schön aufdrehen kann und dann wieder. Also, wo alles gefordert wird. Ich fahre nach wie vor gerne Auto, auch wenn es drauf ankommt, schnell. Bin etwas, sagen wir mal, souveräner geworden. Ich lasse mich auch gerne mal überholen. Ich sage, fahr ruhig weiter.
Das ist gut. Und mit welchem Auto willst du die Strecke fahren? Mit dem SL? Oder?
Nee, die würde ich dann, das mache ich auch jetzt mit dem Porsche 911. Ich habe immer einen alten Porsche 911, Baujahr 86. Mit dem breiten, also Werksturbo-Look.
G-Modell ist das, ein 86, ne?
Ja. Ein super Auto. Autofahren pur.
Sehr gut. Herr Professor Tom Forde, vielen Dank. Ein ganz, ganz tolles, inspirierendes Gespräch.
Gerne.
Das war Professor Johann Tom Forde und falls ihr sie noch nicht gehört haben solltet, empfehle ich euch auch meine Folgen mit Daniel Gödewehr, der nämlich auch mit Nicola Hayek zu tun hatte und ebenso begeistert von dem Kleinstwagenkonzept war, was bei Volkswagen ja, wie eben gehört, Ferdinand Piëch dann damals beerdigt hat. Ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin regt euch nicht auf, wenn ihr nicht gleich einen passenden Parkplatz finden solltet, sondern hört einfach noch ein bisschen alte Schule. Viel Spaß dabei.
Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de